welches Land zu Gott schreit. Und es bleiben Menschen, die zu Gott schreien. Das eine nach Rache, das Blut der Getöteten, und das andere nach Erbarmen. Nicht immer nach Erbarmen für die Täter, aber natürlich wenigstens um Erbarmen für die Opfer. Und das ist dieser prophetische Dienst, und deswegen, wenn wir ermutigt werden im Neuen Testament, dass alle in der Gemeinde prophetisch reden, dann wird in der Regel vergessen, dass nicht nur die Warnung oder die Verheißung zu dem prophetischen Dienst gehört, sondern auch dieses stellvertretende, die stellvertretende Fürbitte, das Leiden, das Klagen. Auch das ist prophetischer Dienst. Und es kann durchaus sich auch verteilen, wenn wir nämlich mal die Prophetenbücher im Alten Testament durchgehen. Da sind die so unterschiedlich. Da gibt es Abschnitte voller Warnungen. Es gibt Abschnitte und auch ganze Propheten voller Verheißung. Und es gibt eben Abschnitte voller Verzweiflung. Und Jeremia ist ein, ja, man müsste fast sagen, Prototyp für diesen schwierigen prophetischen Dienst, den Menschen zu verrichten haben, in Zeiten, wo das Umfeld nicht bereit ist zur Buße, zur Umkehr. Und ich kenne das selber, das zerreißt einen, das kann einen bis über die Grenzen dessen bringen, was man auszuhalten glaubt. Aber, das habe ich gerade auch von diesen Propheten gelernt, wenn wir einmal dieses Buch in Ruhe durchlesen, dann merken wir, dass eine Persönlichkeitsreifung sich parallel vollzieht, die es diesem Mann Gottes ermöglicht haben, diesen schwierigen Dienst psychisch unbeschadet zu tun. Ich kann nicht sagen körperlich unbeschadet, denn wir lesen nichts von seinem Ende. Wir wissen nur, dass er mit dem ungehorsamen Überrest oder von dem ungehorsamen Überrest Israels gegen deren ausdrückliche Zusage weil er dort ausdrücklich wieder gewarnt hatte, mit nach Ägypten verschleppt worden ist. Und es sieht nicht so aus, als ist sein Leben nach menschlicher Beurteilung gut ausgegangen. Das, was wir in den Klageliedern lesen, ist eine der bittersten Zeiten seines Dienstes, als er nämlich feststellen muss, dass er selber persönlich durch diese Zeit zwar unbeschadet geht, weil die Gesandten des Nebukadnezar, die Jerusalem erobert haben zum Schluss, ihn ausdrücklich geschont und freigelassen haben, von jeglicher Deportation freigestellt, weil sich das bisschen in das feindliche Lager herumgesprochen hatte, dass das ein Mann war, der im Auftrag Gottes gewarnt hatte und auch zur Übergabe der Stadt aufgerufen hatte und hätte viele Opfer verhindern können, wenn man auf die Weisung Gottes gehört hat. Das heißt, persönlich ist er durch diese Situation unbeschadet gekommen. Und man könnte damit rechnen, dass er dann in gewisse Erleichterung und vielleicht gar so ein bisschen Schadenfreude hat und sagt, naja, haben sie sich selber eingebrockt. Jahrzehntelang habe ich gewarnt, niemand wollte hören, haben sie eben jetzt Pech. Und das finden wir nicht. Stattdessen diese Gebete, dieses Hineingehen in das Leid des gerichteten Gottesvolkes. Das muss ich für mich selber gestehen, ist noch eine Dimension, die habe ich noch vor mir. Das also etwas, was man nicht mitbringt, was zu lernen ist, was wir Schritt für Schritt in der Nachfolge Jesu zu lernen haben. Lernen hört sich an der Stelle so leicht an. Der Text heute ist aber nicht aus diesen ersten beiden Kapiteln, sondern aus dem dritten. Und beginnt mit dem Vers 22. Und bevor wir den Text lesen, muss ich dann doch noch eine zweite Sache vorschieben. Wir haben in den Predigtreihen manchmal ganz überraschende Texte, manchmal sehr eher unbekannte, aber wir haben auch manches Mal solche merkwürdigen Eingriffe. Und das ist heute wieder so. Als Predigtext vorgeschlagen ist Vers 22, bis 25 und 31 bis 33. Und das scheint zu passen. Ich sage auch das mal im Voraus. Das sind die einzig hoffnungsvollen Verse in diesem ganzen Buch. Die hat man sich dann so rausgegriffen. Hat aber den Text, der zwischen diesen beiden Abschnitten steht, einfach übersprungen. Das finde ich schade. Denn ich bin sowieso ein großer Fan vom chronologischen Lesen. Und wenn ich mich irgendeinem Thema in der Bibel lese, also wenn mich irgendein Thema interessiert, dann versuche ich wirklich vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung alle Stellen, die zu diesem Thema stehen, sorgfältig und auch in der Reihenfolge zu studieren. Und da kann man vieles lernen. Es ist ja rein historisch weitgehend aneinandergereiht, dass wir also nicht so ein Durcheinander haben, wie das zum Beispiel im Koran ist, dass das von einem Thema zum anderen springt, sondern dass wir dort von der Schöpfung der Welt bis zum endgültigen Gericht Gottes und zu dem Anbruch der neuen Welt alles in übersichtlicher Reihenfolge haben. Natürlich sind Geschichtsbücher und Prophetenbücher, die man dann einmal zusammenbringen muss. Und so viel Fleiß tut uns auch gut, dass wir das nicht alles vorgesetzt kriegen, sondern dass wir das genügend interessante Entdeckungen machen können, wenn wir uns diese Sache stellen. Aber gerade die Brüche, die es scheinbar oder tatsächlich in Texten oder in Büchern oder wie hier in Kapiteln gibt, sind nicht zufällig, sondern haben eine Bedeutung. Und deswegen will ich den gesamten Abschnitt einmal vorlesen. Und eigentlich beginnt der noch drei Verse vorher, und ich will die mit dazu nehmen. Gedenke meines Elends und meines Umherirrens, des Wermuts und der Bitterkeit. Beständig denkt meine Seele daran und ist niedergebeugt in mir. Dies will ich mir zu Herzen nehmen, darum will ich hoffen. Es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind. Denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Sie sind alle Morgen neu. Deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Gütig ist der Herr gegen die, welche auf ihn harren, gegen die Seele, die nach ihm trachtet. Es ist gut, dass man still warte auf die Rettung des Herrn. Es ist dem Mann gut, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, weil er es ihm auferlegt hat. Er lege seinen Mund in den Staub. Vielleicht gibt es Hoffnung. Dem, der ihn schlägt, reiche er den Backen dar, werde mit Schmach gesättigt. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeiten, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschenkinder. Das ist unser Text. Wir haben alles in diesen wenigen Versen drin, von tiefer Not und Verzweiflung. Man würde die ersten beiden Verse durchaus sagen könnte, beschreiben die Gemütslage eines depressiven Menschen. Dieser Text ist in meiner persönlichen Bibel angestrichen. Ich habe selber ja viele Jahre mit sehr schweren Depressionen zu tun gehabt. Und das ist einer der Texte, die mir damals Weisung und Hoffnung gegeben haben, obwohl die noch lange nicht erfahrbar waren. Oder obwohl ich sie noch lange nicht erfahren habe. Und das ist, was uns heute gesagt ist, ist das Wort Gottes für hoffnungslose Zeiten. Wenn wir nach außen gucken, gehen wir auf solche hoffnungslose Zeit, auf eine Zeit des Gerichtes, wo das, was Menschen über Jahrhunderte an Gottlosigkeit gesät haben, Früchte trägt und dem Gericht, dem Zahltag entgegengeht. Und wir beobachten das erste Mal, so empfinde ich das zumindest, und ich kann immerhin auf etwa ein Jahrhundert zurückblicken, ganz ernsthaft. Wenn ich die engen Berichte, also die unmittelbaren täglichen Berichte meiner Eltern und Großeltern, mit denen ich groß geworden bin, aufnehme, da kann ich tatsächlich sagen, mit meinem jetzigen Alter, überblicke ich die Zeit etwa bis 1910. Als persönlichem Erleben, als dem unmittelbaren Zeugnis. Aus dem, was meine Vorfahren und die Männer und Frauen Gottes, mit denen ich groß geworden bin, oder bei denen ich groß geworden bin, mir direkt als Zeugenberichte gesagt haben. Das ist schon eine lange Zeit. Und in dieser Zeit hat sich das Böse auf eine Weise verfestigt, dass ich das erste Mal sage, das, was wir jetzt haben, ist keine Episode, sondern und kein Durchgang, wo man am Ende Licht sieht, sondern jetzt spitzt sich das zu, was Generationen von Gläubigen befürchtet und erwartet haben. Befürchtet wegen der damit verbundenen Trübsal und erwartet wegen der Hoffnung der Wiederkunft Jesu Christi. Wir sind so nahe dran, wie keine Generation vor uns. Natürlich kann man das immer sagen, weil wenn die Generation vergangen ist, kommt man ja dieser Zeit näher. Aber es ist zu beobachten, dass alle Vorhersagen heute buchstäblich möglich sind. Eine alte Tante hat, als ich so jung war, hier wie Kilian Puja, mir gesagt, Frank, ich habe mein ganzes Leben mich immer gefragt, wie das denn gehen soll, wenn in der Offenbarung steht, und alle Menschen werden das Bild des Tieres anbeten. Ich habe immer gedacht, die Welt ist so groß, wie soll das denn sein? Aber jetzt, das war Mitte der 60er, als dann nach und nach viele Haushalte auch in der DDR sich einen Fernseher angeschafft haben, da hat sie gesagt, aber jetzt begreife ich, wie das geht. Das Bild des Tieres wird einfach über den Fernseher verbreitet. Da haben wir heute noch ganz andere Möglichkeiten. Aber dort ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass diese Vorhersagen des Wortes Gottes ja auch eine ganz praktische Umsetzung brauchen. Und wenn wir das beobachten, dann sehen wir, dass tatsächlich jetzt alle technischen und technologischen Voraussetzungen für das Mahlzeichen des Tieres schon da sind. Dass das unmittelbar bevorsteht. Kann ich sagen, Monate oder Jahre, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch Jahrzehnte ist. Mitten in diese Zeit, die der Prophet ja im Vorfeld schon durchlitten hatte. Das hier ist geschrieben nach der Einnahme Jerusalems, nach diesem schon durch, also beinahe 1000 Jahre vorher, durch Mose angekündigte Zeit, am Ende des 5. Buches Mose, Kapitel 28 bis 30, werden ja diese ganzen Dinge beschrieben, wenn ihr der Stimme meines Wortes oder dieses Gesetzes folgt, dann werdet ihr gesegnet in jeder Hinsicht. Wenn nicht, passieren die Dinge. In der Konsequenz, dass er umkehrt, wenn er nicht hört, kommt das. Und wenn er dann immer noch nicht hört, kommt das. Und das wird fünfmal gesteigert. Und ganz am Ende ist das, was hier sich dann zu Lebzeiten dieses Propheten vollzogen hat. Die Verwerfung, die Zerstreuung unter alle Völker, das Ende dieses Wohnens Gottes unter seinem Volk. Das muss man sich mal vorstellen. Von der Wüstenwanderung an hat das Gestalt gewonnen, was immer die Sehnsucht Gottes war, nämlich in der Mitte seines Volkes zu wohnen. Damals in Wolken- und Feuersäule, im Zelt der Zusammenkunft, später im Tempel, heute durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Die Gemeinde, da wo Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Dieses Wohnen der unfassbaren Herrlichkeit Gottes unter den Menschen. Dieser Zustand wie vor dem Sündenfall, dass sich Mensch und Geschöpf und Schöpfer in einer ungestörten Einheit gegenüber sind. Das hat dort seine grausige Unterbrechung gefunden. Gott war noch da, natürlich. Er war auch noch in seinem Volk, aber nur noch in einem unfassbar jämmerlich kleinen Überrest. Noch zur Zeit Jeremias waren die Leute, also noch am Anfang seines Dienstes, als er den Auftrag kriegt, sich in den Pforte des Tempels zu stellen und gegen sie zu zeugen, gegen die zu zeugen, die dorthin kommen, um Gott anzubeten. Indem er sagt, verlasst euch nicht auf Lügenworte, indem er sagt, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist das. Sondern macht eure Handlungen gut. Es nützt nichts, in äußere Form des Glaubens zu haben, wenn das Leben davon nicht erfüllt ist. Und indem er zeugt und sagt, kehrt um, aber gleichzeitig das Verbot von Gott kriegt, für dieses Volk noch einzutreten, keine Fürbitte mehr zu leisten. Gott sagt, ich werde nicht auf dich hören. Kann man nachlesen, ich denke Kapitel 6 oder Kapitel 7. Da wird deutlich, welches Leiden dieser Mann durchgemacht hat. Er zeugt, er ruft zur Umkehr, er sieht keiner will mehr. Er wird von diesem Tag an verfolgt. Am Ende versucht man ihn umzubringen, in einfach eine Zisterne zu versenken, lebendig begraben. Dann kommt ein Afrikaner und rettet ihn noch raus. Und dann vollzieht sich das Gericht und die Herrlichkeit Gottes ist aus der Mitte des Volkes. Und wann ist sie wiedergekommen?
Neuen Tempel.
Beim neuen Tempel war nicht mehr die Herrlichkeit des Herrn. Bei der Einweihung erinnert euch, Weinen und Jubel vermischen sich. Die Alten, die noch die Herrlichkeit kannten, das waren sehr alte Leute, weinen, weil sie sehen, was für ein kümmerlicher Tempel das geworden ist. Und die anderen freuen sich. Es ist erst wieder in der Nacht der Geburt Jesu, als die Engel sagen. Ehre sei Gott in der Höhe. Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen oder bei den Menschen seines Wohlgefallens. Dort ist diese Herrlichkeit Gottes wieder zurückgekommen, aber nur bei den Menschen, die sie auch annehmen.
Aber bei dem Stern, wo der Tempel zerrissen ist, ist sie doch eigentlich sichtbar plötzlich wieder da. Nur, dann ist die Frage,
da war nur Gott nicht mehr im Tempel. Da war Gott nicht im Tempel. Es ist nur ein Zeugnis. Da war der Vorhang aufgetan. Natürlich, bei dem Sterben Jesu ist der Vorhang beiseite genommen, ist das Allerheiligste geöffnet.
Eigentlich.
Symbolisch, nee, nicht eigentlich, real.
Na, ja,
aber es ist nur für den Glaubenden zu nehmen.
Ja, wo
das ist diese, das ist bis heute. Und die Herrlichkeit Gottes ist noch nicht zurück auf die ganze Erde. Ist in der Gemeinde sichtbar. Ist in den Gläubigen erfahrbar. Dieselbe Schöpferkraft wie bei Adam. Und mehr als das, in dem neuen Adam ist auf der Welt erfahrbar und trotzdem verachtet und gehasst. In diese Situation hinein, in dieser Zwischenzeit, wie das Albert Freising, in diese Zwischenzeit leben wir. In diese Zwischenzeit zeugt der Prophet Jeremia. Gedenke meines Elends und meines Umherirrens, des Wermuts und der Bitterkeit. Beständig denkt meine Seele daran und ist niedergebeugt in mir. Das, ihr Lieben, ist ganz praktisch auch im Moment die Situation unserer Geschwister in Afghanistan. Umherirren. Da war die Hoffnung, dass Gott nicht nur ihnen ein neues Leben gibt, sondern auch dem Land. Und dann geht es wieder auf die Flucht. Da geht es wieder in die nächste Not. Das muss die Seele niederbeugen. Denkt nicht, dass es dort einen gibt, der jubelt und sagt, Herr Jesus, ich preise dich, dass ich jetzt um deines Namens willen leiden darf. Und das braucht auch nicht, ihr Lieben. Das lerne ich zuerst von diesem Mann Gottes. Diese Situation, diese notvolle Leidenssituation, die gehört vor Gott ausgesprochen. Aber, und das ist echt interessant, dort redet der Prophet mit seiner eigenen Seele. Die meisten kennen ja Selbstgespräche. Und wir haben ja, ich glaube, letzten Sonntag gerade gehört, dass ja viele damit zu tun haben, was ihnen so durch den Kopf geht. Ja, das. Ich kenne das viele Jahre, dass meine Gedanken mich überrannt haben, bis ich gemerkt habe, vieles davon sind gar nicht meine Gedanken. Oder andersrum, ich habe Verantwortung zu nehmen für das, was ich denke. Ich war lange der Meinung, die Gedanken kommen und gehen, was soll ich dagegen machen? Und wenn ich schlechte habe, ist es schlimm. Ich hätte gerne bessere, bis ich verstanden habe, dass Gott uns sagt. Aufruf dazu, Kontrolle über unsere Gedanken zu geben. Wie? Der Mann des Frevels verlasse seine Gedanken. Das ist der erste Schritt. Negative Gedanken verlassen. Und wie funktioniert das? Alles was gut, alles zum Beispiel werfet die Sorgen ab auf Jesus. Und das zweite, alles was wohllautend, alles was angenehm, alles was tugendhaft. Philipper 4. Dem denket nach. Das bedeutet, unsere Gedanken zu richten, auszurichten. Wirklich, so wie wir unsere Schritte lenken oder kontrollieren, was unsere Hände tun, dass sie nicht einfach aus Versehen, wenn man durch die Kaufhalle geht, irgendwas in die Hosentasche stecken, was uns nicht gehört oder was wir noch nicht gekauft haben. Haben wir Verantwortung dafür. Genauso haben wir Verantwortung für unsere Gedanken. Und das kann man an solchen Momenten lernen, dass das tatsächlich auch mitten im Leid möglich ist. Das will ich mir zu Herzen nehmen. Darum will ich hoffen. Und das, ihr Lieben, ist die nächste Sache, was ich immer wieder, also wo ich nicht müde werde, ist gerade Gläubigen zu sagen. Weil der Glaube so oft verwechselt wird mit irgendwelchen Hochgefühlen, mit irgendwelchen imaginären Dingen, also die nicht wirklich greifbar sind. Ja, Lobpreis, wir machen Lobpreis. Na, Lobpreis kann man nicht machen, dann ist es kein Lobpreis. Man kann was machen auf dem Klo, ja. Aber ich will Gott lobpreisen, das ist ganz was anderes. Ich will meine Gedanken richten und ich will meinen Mund öffnen und ihn ehren. Und zwar unabhängig davon, ob ich mich so tun oder nicht. Das kann ich, das darf ich. Und hier heißt es, das will ich mir zu Herzen nehmen und darum will ich hoffen. Und dann kommt worum. Warum? Es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind. Das ist eine Tatsache. Die Situation damals, die Babylonier, haben an anderen Stellen ganz, also komplett kurzen Prozess gemacht. Wer da war, wurde ausgerottet. Kannte man aus der Zeit, kannte man selbst aus der Zeit Josuas, war eine Methode, diese andersdenkenden Schwurbler, Querdenker auszurotten. Das ist eine menschliche Methodik, die man über die Jahrtausende hat und die uns beängstigenderweise im Moment gerade wieder auf die Füße fällt, nachdem wir 30 Jahre das kaum hatten. Dass jemand, der anders ist, wirklich ausgerottet werden soll. Wir haben das in Deutschland durch. Ja, wer anders war, war Volksschädling und Feind des Volkes. Und wir kennen die ganzen Sprüche dann eben auch im Sozialismus. Dieselbe Methodik, die uns heute ein drittes Mal begegnet. Zweimal kamen Leute zu mir, die sinngemäß gesagt haben, du bist ein Feind. Wenn du so weitermachst, hast gelernt, wie wir mit Feinden umgehen. Feinde müssen ausgerottet werden. Das war nicht so dahergesagt. Das war eine klare Ansage. Letzte Warnung. Und das entwickelt sich wieder. Und deswegen, ihr Lieben, wenn dann das über ein Volk oder über eine Personengruppe hinwegzieht, dann ist das eine der Gütigkeiten Gottes, dass wir nicht ausgerottet sind. Wirklich. Ich erinnere die Erschütterung eines Mannes Gottes, bei dessen Beerdigung ich voriges Jahr mit meiner Tochter gewesen bin, der mir berichtet hat, als ich selber jugendlich war, als junger Mann, als Jugendlicher, die Zeit des Zweiten Weltkrieges erlebt hat, war für ihn klar, dass Gott natürlich die Gläubigen bewahrt. Und er sagt, du kannst dir nicht vorstellen, den Schock, als der erste der Brüder gefallen ist. Bis dahin habe ich immer gedacht, ja, kann ja jeden treffen, aber doch nicht diejenigen, die sich ganz hingegeben haben. Wir müssen uns mit dieser Tatsache einfach auseinandersetzen, dass die Nachfolge nicht automatisch uns vor allen Schwierigkeiten schützt, sondern ihr umgedreht, dass es eine besondere Gnade Gottes ist, dass wir nicht mit aufgeregt sind. Es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind. Es waren schon besondere Leute, die damals nicht aufgerieben sind. Es war so die gehobene Jugend, Daniel und seine Freunde, und die aus den Weggeführten einfach mitgenommen worden sind, mit denen man meinte, was anfangen zu können. Und die Schwachen des Landes. Alle anderen. Die Schwachen, die Gedemütigten, mit denen man nichts anfangen konnte. Wenn wir zurückgucken, das war die einzige Lücke, die Corona im letzten Jahr gegeben hat. Die Häuser der Wachen durften so weiter betrieben werden. Die einzige Lücke. Ich sehe das auch als eine Gnade Gottes. Sonst hätten auch hier gar keine Gottesdienste mehr stattfinden können oder nur noch nach den satanischen Regeln. Und das gehört zu den Gütigkeiten Gottes. Darauf wollen wir hoffen, auch für die Zukunft. Das hat sich nämlich nicht geändert. Denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Sie sind alle Morgen neu. Deine Treue ist groß. Und da passiert was Interessantes. Fällt euch das auf?
Dass auf einmal nicht mehr zu seiner Seele spielen, sondern zu Gott?
Genau. Bis dahin ist das eine Ermunterung seiner Seele und eine Erinnerung, das, was Gott tut, und das geht direkt ins Gebet hinein. Ich will mich erinnern oder ich will mich dadurch, darauf will ich hoffen, es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht zu Ende sind. Seine Erbarmungen sind jeden Morgen neu. Und dann geht es gleich weiter. Deine Treue ist groß. Ihr Lieben, das ist so der Weg, wie man auch aus einer depressiven Phase rauskommen kann. Wenn wir unsere Gedanken auf die Güte Gottes richten und wenn wir das wirklich machen. Aber das ist anstrengend. Das braucht den Blick wirklich auf die Tatsachen zu richten. Dann kommen wir praktisch automatisch zum Beten. Und wenn das in einen Satz so geht, vielleicht hilft es uns dahingehend. Zum Beten brauchen wir weder eine besonders heilige Haltung einzunehmen, noch irgendeinen Platz aufzusuchen, wo wir auf die Knie oder mit dem Angesicht zur Erde fallen oder umgedreht unsere Hände hochreißen, sondern das geht direkt. Das ist die Begegnung von unserem Herzen zum Ohr oder zum Herzen Gottes. Geht. Das ist ganz wichtig. Ich erinnere mich, dass ich auch noch als junger Christ schon im Dienst von einem meiner Leiter mal so schwer angegriffen worden bin, weil ich in der Gebetsrunde nicht die würdige Haltung des Händefallens angenommen habe. Ich habe erst nicht verstanden, ich habe einen richtig tollen Anschluss gekriegt. Also was ich denn für ein schlechtes Beispiel bin, dass ich einfach so sitzen bleibe und nicht mein Haupt senke und meine Hände falte und so diese äußere Form. Und dort wusste ich, ich habe sehr viel zu lernen gehabt von Männern Gottes, aber das wusste ich, das ist ein falscher Tipp. Ich habe mich nicht dagegen gewehrt, aber ich wusste, diese äußere Heuchelei werde ich nicht machen. Das heißt es aber auch andersherum. Ihr wisst, welches Beispiel es in der Bibel gibt. Berühmtes Beispiel, wo das so ähnlich war.
Daniel?
Nee.
Petrus?
Nee. Hanna. Die im Tempel ist und die vom Priester als eine Säuferin angesehen wird. Hast du viel gesoffen? Musst du hier nicht rumsitzen und vor dich hin murmeln. Und es war die Betrübnis ihres Herzens. Sie antwortet respektvoll, aber weist das genauso klar zurück. Mein Herr, bin ich betrunken. In der Betrübnis meines Herzens schütte ich das aus, was mich bewegt. Beachtenswert, dass Eli sich selber zurücknimmt und sagt, okay, kann man eben anrechnen, dass er sowieso schlecht sehen konnte und dass er das etwas verkürzt wahrgenommen hat. Aber solche Dinge sollten uns im Gedächtnis bleiben. Für dieses direkte Beten, für dieses direkte unser Herz vor Gott ausschütten, brauchen wir keine spezielle, keinen speziellen Ort oder ein entsprechendes Setting. Gleichzeitig ist das ja einer der Verse der Bibel, die gleich mehrfach vertont sind. Hört euch das auf?
Ja, das stimmt.
Die Güte des Herrn hat kein Ende, seine Bahnen ist. Wie geht es, was seine Bahnen ist?
Hört niemals auf,
genau. Es ist nur jeden Morgen, groß ist seine Treue, die Güte des Herrn hat kein Ende. Das ist dieser Vers. Und dann springt derjenige, der die Predigtexte vorschlägt, zum Vers 31. Mache ich erstmal. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeit. Aber dieses Denn, ihr Lieben, kommt nicht aus dem einmaligen Beten. Wenn ich eben das gesagt habe, dass unser Beten aus der Hinwendung und auf die Beachtung dessen, was Gott tut, kommt, wird daraus noch nicht die Festigkeit des Glaubens. Die kommt aus ganz anderen. Und das, finde ich, steht in diesem Zwischenabschnitt. Gütig ist der Herr gegen die, welche auf ihn harren, gegen die Seele, die nach ihm trachtet. Es ist gut, dass man still warte auf die Rettung des Herrn. Es ist dem Manne gut, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Und so weiter. Was hat denn das mitten da drinnen zu suchen?
Da wird ja erstmal ein Glaube geschliffen, wenn es wirklich tief runtergeht. Und da ist es dann. Habe ich mich jetzt weiter entschieden? Bin ich an dem Punkt noch? Oder habe ich gesagt, die ist mir zu schwer?
Ich denke, das ist das, was wir vorhin als Zeugnis gehört haben. Das ist das geläuterte Gold. Gold im Feuer geläutert. Kinders, ein Joch ist nicht das, wonach wir uns sehnen, oder?
Nee.
Die meisten wissen gar nicht mehr, was es ist. Ich bin ja noch damit aufgewachsen. Mit Ochsen, die ein Joch hatten. Das war so ein Holzding. In Osteuropa kenne ich das noch, da tragen die Frauen noch ihre zwei Eimer Wasser dran. Joch ist ein schmerzhaftes Instrument, ein Stück Holz, was man auf den Buckel geklemmt kriegt, damit man was schafft, damit man was ausrichtet. Da wird nicht gefragt, ist das auch, drückt das vielleicht oder hast du hinterher Schulterschmerzen oder juckt dann besonders, wenn du vorneweg einen Sonnenbrand hattest. Interessiert gar nicht. Wenn du ein Joch aufgelegt kriegst, dann hast du das, damit du was schaffst. Joch kenne ich auch vom Bau. Damit hat man früher die Ziegel geschleppt und das macht man heute noch in Afrika. Da kriegen die so ein Tragejoch und dann werden die wie an so einer Waage vollgepackt und dann können sie schleppen vom Lastkran runter oder auf irgendeinen Treppen hoch oder sowas. Das ist echt eine lästige Sache. Es ist so lästig, dass es zu dem Fasten gehört, dass wir jedes Joch zerbrechen sollen. Ja? Es wird nämlich viele ungerechte Joche aufgelegt. Man redet vom Ehejoch. Das ist auch so eine Last. Normalerweise eher nicht, aber ich glaube, nirgends werden so viele Lasten aufgelegt wie in der Ehe. In denen es dann heißt, warum hast du das nicht gemacht? Und so weiter. Und da wird so viel Druck auf den Partner gelegt, bis er endlich was macht. Das ist ja das Ziel eines Jochs, dass derjenige nutzbar wird. Und das ist übrigens dasselbe, was wir auch mit unseren Kindern machen, wenn wir eine vernünftige Erziehung hinkriegen wollen. Das funktioniert nicht, ohne dass sie ein Joch tragen. Ganz ernsthaft. Das ist einer der großen Irrtümer heute, dass man denkt, man macht es den Kindern so leicht wie möglich und dann werden sie schon den richtigen Weg finden. Man lässt sie laufen, Und sie laufen ins Verderben. Warum? Weil ein Kind, was man lässt, sich verführen lässt. Jeder von uns. Das ist so. Das ist von Adams Zeiten so. Das ändert sich auch nicht, wenn wir in gläubigen Eltern noch anfangen. Da gibt es nämlich genug Freunde, Freundinnen, Klassenkameraden, Nachbarn, die den angenehmeren Weg vorschlagen. Wirklich. Und dann leistet sich Gott in seinem Wort solche Zumutung. Es ist dem Manne gut, dass er das Joch von seiner Jugend trägt. Was habe ich das gehasst? Ich habe zu viel Respekt gehabt, um gegen meinen Vater offen zu rebellieren. Aber ich habe mich immer verglichen. Warum muss ich so viel und die anderen nicht? So eine der Schritte ins Erwachsenwerden, und da war ich immerhin dann schon, ich denke 22 Jahre, das muss kurz vor der Eheschließung gewesen sein, dass ich an diesen Punkt kam, vor Gott und später vor meinem Vater diese Dinge zu ordnen, in das richtige Feld zu bringen und dafür zu danken. Ich habe, dort hat erst das angefangen, was dann bis heute sich fortgesetzt hat. Ich bin jedes Jahr dankbarer für dieses Joch, was ich in meine Jugend zu tragen gehabt habe. Es waren nicht nur die Dinge, die Menschen erfüllt haben. Weit über das hinaus kam noch das Joch, was Gott selber erfüllt hat. Meine Mutter war von dem Alter an schwer krank. Ist ein paar Jahre später gestorben. Das ist ein Joch, das wünsche ich niemandem. Aber das qualifiziert mich bis heute mit Menschen in lebenszerstörenden Situationen umzugehen. Das musste ich lernen. Heute sage ich, eine der wichtigsten Verse der Schrift. Und deswegen kann ich das nicht entziehen und sagen, naja, springen wir mal drüber. Wir konzentrieren uns mal auf die angenehmen Dinge. Und zwar deswegen, weil das Joch eine wichtige Funktion hat. Jetzt frage ich mich wieder, steht im Neuen Testament. Nicht ohne. Ich meine nicht, dass Jesus selber sagt, nehmt auf mein Joch und lernt von mir. Sondern es gibt einen Text, wo das, was hier in diesem Vers fokussiert wird, nochmal im Neuen Testament vertieft wird. Den Ochs nicht das Maul verbinden soll.
Das muss ja auch um Joch denn gewesen sein. Das war ja auch
genau.
Eine furchtbare Arbeit.
Ja.
Das Tier. Nur diese kleine Runde.
Langweilig gesagt.
Ja.
Okay, da gab es diese Erleichterung, dass er wenigstens dabei fressen durfte. Ja, das ist schon auch was. So ist Gott. Auch beim Joch. Es gibt immer genügend Erleichterung. Und es heißt an anderer Stelle, ich habe dir das Joch gelupft. Ja, das ist, ich denke, Propheten Ezekiel. Nee, Römer 5. Ich rühme mich nicht nur der Herrlichkeit Gottes, sondern auch der Bedrängnisse, weil die Drangsal was bewirkt?
Ausharren.
Genau, ausharren. Und das, ihr Lieben, ist der Schlüssel für das Joch. Das haben wir hier. Gucken wir nochmal da rein. Gütig ist der Herr gegen die, welche auf ihn harren, gegen die Seele, die nach ihm trachtet. Es ist gut, dass man still warte auf die Rettung des Herrn. Es ist dem Mann gut, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, weil das und nur das in einem Menschen die Fähigkeit bewirkt, auszuharren. Nochmal. Das Joch und nur das versetzt Menschen in die Fähigkeit, ausharren zu empfinden. Und das wiederum ist notwendig, um von Gott was zu empfangen. Gott ist nicht der schnelle Bedienautomat, wo ich ein Gebet reinschmeiße und dann kommt meine Erhörung unten raus. Und zwar aus einem ganz nüchternen Grund. Ich habe das lange nicht verstanden. Heute weiß ich. Mindestens dann, wo irgendein zweiter Mensch beteiligt ist bei unserem Gebet, braucht es Zeit, weil so viele, auch gläubige Leute, so langsam oder so ungehorsam oder so taub sind und nicht auf das Reden Gottes reagieren. Guck mal Jona an, kriegt einen Auftrag von Gott, soll nach Nineveh gehen und in jeder andere Richtung. Wirklich, trotz über Bord geschmissen werden und trotz Rettung durch den Fisch hat sich der Auftrag garantiert um Monate verzögert. Nicht bloß Tage. Und das ist das, was das Beten so mühsam macht, weil wir Zeit brauchen. Und es gibt noch eine zweite Sache, warum die Antworten nicht gleich kommen. Es liegt nicht nur an Menschen. Daniel, letztes Kapitel. Dass nämlich auch geistliche Mächte gegen die Erhörung des Gebets kämpfen. Wer das mal nachlesen will, letztes Kapitel, Buch Daniel. Dort wird das berichtet, wo der Engelfürst Michael zu ihm kommt und sagt, an dem Tag, wo du gebetet hast, hat Gott gehört. Und ich war unterwegs mit der Antwort zu dir, aber der Fürst von Persien, also dieser dämonische Herrscher, stand mir entgegen und hat mich 28 Tage aufgehalten. Das muss man wissen, dieses Ausharren, ja, hat eine große Belohnung. Dieses Ausharren bewirkt Geduld. Und das wird am Ende belohnt. Und das ist der Punkt, warum es gut ist, wenn wir schon in der Jugend diese Lasten auferlegt kriegen. Wir sollen sie uns nicht gegenseitig auferlegen, aber wir sollen auch nicht denken, dass es gut ist, jedem alles aus dem Weg zu räumen. Das vor allem für die Eltern, die mit Kindern unterwegs sind. Versucht es nicht ständig euren Kindern so leicht wie möglich zu machen, sondern trainiert sie. Bitte?
Das habe ich den Eltern auch gemacht. Ja. Und dieses Aushaben ist ja auch, also hat ja eine gewisse Schwerheit ja auch, ne? Also einen längeren Prozess.
Ist das, genau, das ist ja das Haaren. Und unser Volksmund sagt, Hoff und Harren hält manche zum Narren. Das heißt also, nicht warten. Nimm die Instantlösung. Ja? Koch doch kein Essen mehr, hol dir bei McDonald's was. Ist egal, was du da in dich reinfrisst. Hauptsache, du bist ein Geld los. Keiner weiß eigentlich mehr, was einem gut tut und wie vielfältig das ist. Ja, ich genieße das. Keine Ahnung, irgendjemand hat uns ein Gläschen Marmelade geschickt mit Pfefferminze und dann freue mich, dass mein Sohn das rausschmeckt und also dem nachschmeckt und sagt, ja, kann man schmecken, im Nachgeschmack ist das da. Versteht ihr, das sind diese, du kriegst das gar nicht mehr mit, weil in unserer Instant-Zeit solche einfachen Dinge einfach gerollt werden. Was kostet das, so ein Gläschen zu machen? Das ganze Zeug abzupulen? Natürlich, da kannst du lieber einen Euro irgendwo hin bezahlen und dann kriegst du das, was nach allem, wo alles gleich schmeckt. Diese Mühe lasst uns wirklich wieder auf uns nehmen. Als Dienst an der nächsten Generation. Das ist schwierig, ja. Und es kommt ein Punkt, da kann dir ein anderer nicht helfen. Hier steht das. Er sitze, der Mann, der das in der Jugend zerträgt, er sitze einsam und schweige. Wer kriegt das heute noch hin? Ja? 5 Minuten, dann holt man sich irgendjemand dazu. Was ist mit Schweigen?
Den ganzen Tag wird nur gequasselt oder lässt man sich die Ohren voll säuseln.
Warum? Weil Ruhe gar nicht mehr wahrgenommen wird. Ich hoffe zumindest bei uns in der Gemeinde ist das anders. Aber ich kenne selber Jahre meines Lebens, da habe ich Vögel nicht mehr gehört. Ich bin als Kind so erzogen worden, aber dann gab es eine Zeit, da war das ausgeblendet, weg. Das war ein Genuss, viele Jahrzehnte schon wieder, solche Kleinigkeiten zu beachten, zu hören, zu sehen. Wenn man unterwegs ist, hier läuft ein Tier, dann auch noch zu wissen, welches das ist. Dort hört man einen Vogelschrei. Das muss ich erinnern, tatsächlich, wann habe ich? In Heer oder es war ein Bussard oder solche Dinge. Dieses wächst aus der Stille, aus dem Schweigen, aus dem nicht abgelenkt werden. Er lege seinen Mund in den Staub. Vielleicht gibt es Hoffnung. Wenn man den Mund in den Staub legt, dann zumindest hält man ihn mal. Das sagt man mal nichts.
Da möchte man auch nicht.
Für manche Frauen ist das vielleicht auch mal hilfreich. Nicht nur für die Männer. Aber das ist ein Punkt, wo man wirklich zu sich kommt. Und Gott mutet uns das zu. Gott mutet uns das zu. Ich sage das. Wenn ihr brauchbare Knechte und Mägde Gottes sein wollt, dann geht diesen Weg, um des Dienstes willen, den Gott euch anvertraut hat. Es lohnt sich. Dem, der ihn schlägt, reiche den Backen dar und werde mit Schmack gesättigt. Naja, das ist nicht so klar, hat hier Jesus gesagt, wenn einer dich auf eine Backe haut, halt ihn, mach die nächste hin. Das hat dort durchaus noch eine andere Bedeutung. Wenn es sich überhaupt auf einen biblischen Text bezieht, dann ist es genau das. Wenn jemand dich schlägt, dann nimm das als eine Sache von Gott. Und da gibt es wieder ein Beispiel in der Bibel, wo man verstehen kann, was, wie das gemeint ist. Wem fällt das ein? David auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom. Dort kann man mal sehen, was das bedeutet. Normalerweise kann man den König nicht fluchen. Ja, da verliert man sein Leben, verwirkt man sein Leben. Aber da kommt Daniel auf der Flucht, da kommt Simei auf der anderen Seite des Tales immerfort fluchend. Das war ja ein Nachkommen Sauls. Und da kann man sich vorstellen, wenn man sagt, du bist ja dieses Saustück, was hier die ganze Familie von mir auf dem Gewissen hat, was einfach nicht stimmte. Aber wo einer so richtig seinen Frust ablässt, der selber meinte, weil er ja zur Königsfamilie gehört, steht ihm, wenn schon nicht der Thron, aber wenigstens ein wichtiger Posten zu. Und dann ist der andere, der da nur reingeheiratet hat, jetzt derjenige und seine eigenen Karrierechancen sind sozusagen. So stelle ich mir zumindest den Hintergrund vor, dass einer so hässlich redet gegen den Gesandten Gottes. Und Joab sagt, soll ich rübergehen und ihm den Kopf nehmen? Ganz normale Reaktion des Leibwächters. Und was antwortet Gott? Was antwortet David? Lass ihn fluchen. Vielleicht erbarmt sich Gott ja deswegen über mich. Das heißt ganz klar, es war ihm bewusst, dass diese Sache ungerecht war. Der hatte mit ihm nichts abzumachen. Sinai hatte mit den Sünden Davids nichts zu schaffen. Ja? David hatte gesündigt, hatte Uriah auf dem Gewissen. Aber mit Sinai hatte das nichts zu tun.
Das heißt, er leidet dort ungerecht und lässt es bei Gott. Das heißt, den Mund in den Staub legen und sich schlagen zu lassen. Vielleicht. Denn der Herr verstößt nicht ewig. Vielleicht ist das der Weg, wie Gott ihm wieder das Erbarmen zuwendet. Das, ihr Lieben, sollte uns klar sein. Diese Zusammenhänge, hoffe ich immer, sind uns bewusst, dass wir nicht nur an einer bestimmten Stelle hängen, sondern dass uns diese Querverweise erschlossen werden. Wie hängen welche Dinge miteinander zusammen? Und dann mit dieser Erfahrung des Ausharrens bezeugt der Prophet Jeremia, denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeit. Ihr Lieben, das muss man sich mal vorstellen. Das sagt dieser Mann Gottes, als noch die Blutflecken kaum getrocknet sind. Als noch auf der Straße das Gehirn der Kinder verspritzt ist. Da kann er dieses Zeugnis ablegen. Der Herr verstößt nicht auf ewig. Und er plagt die Menschen nicht von Herzen. Das zeigt mir, was es bedeutet, ein geistlich gereifter Mensch zu sein. Ich sehe so oft, beobachte ich das auch von angesehenen Gottesmännern, dass die in kritischen Zeiten mit einem Mal ihren Gottesbezug verlieren. Mit einem Mal in ihrem Glauben erschüttert werden. Und nicht, weil sie persönlich so überstresst sind, wie es zum Beispiel der Prophet Elia mal gewesen ist. Ist auch interessant. Er ist ja am Ende seiner Erschöpfungsdepression, er lebt immer noch ungefähr 2 Jahre, ja, da ist schon Elisa zum Dienst gesalbt. Und Gott lässt ihn sich erholen, ehe er ihn mit dem feurigen Wagen abholt. Das ist eine interessante Sache. Aber hier sehen wir, dass ein Gottesmann Jeremia, der auch sein Leben lang immer nur gegen die Gottlosigkeit, Götzendienst und den Abfall von Gott zu kämpfen hatte, voller Verständnis des Herzens Gottes ist. Nicht von Herzen plagt oder betrügt er oder plagt die Menschen. Das Gericht Gottes ist ab einem bestimmten Punkt nicht mehr aufhaltbar. Aber es macht ihm keinen Spaß. Ich wünsche, dass wir solche gereiften Leute sind, die das selber Schritt für Schritt gewinnen. Diese Zuversicht, diese Gewissheit, dieses Erfülltsein und diese Nähe zu Gott in guten und in schlechten Zeiten.